Es war für 120 Jahre die größte Baustelle der Welt, als seinerzeit der Petersdom neu errichtet wurde. 1506 ließ Papst Julius II. Den Grundstein legen. Was in den kommenden Jahrzehnten an Geld hereinkam und hinausging, wer wofür Verantwortung trug, wie viele tausend Künstler und Handwerker was genau machten und wie Querelen, die nicht selten auftauchten, beigelegt wurden, das alles und mehr ist dokumentiert im Archiv der Bauhütte von St. Peter. Wir waren dort. Nein, dies ist kein Gang zu irgendeinem vatikanischen Bürogebäude, kein Abstieg in einen Papierbunker, sondern eine Auffahrt in die verzweigten Höhen des Petersdoms. Simona Turiziani, Leiterin des Archivs der Bauhütte, öffnet uns die feuerfeste Eisentür zu ihrem Reich. Ein enger, hoher Gang führt in ein Achteck aus elegantem Backstein. Hoch darüber wölbt sich eine Kuppel. Auf dem 400 Jahre alten Ziegelboden ruht ein massiver, frühchristlicher Marmorsarkophag. Er zeigt die Kopfüberkreuzigung des Petrus. Und dann die Dokumentenschränke.
Wenn ich alle Aktenbündel aneinander reihe, sind es 2 Kilometer. Gar nicht so viele. Das Besondere des Archivs ist, dass es bis heute noch im Petersdom selbst sitzt, dessen Geschichte es erzählt.
Das Achteck, in dem wir stehen, war der Arbeitsraum des Meisterarchitekten Gian Lorenzo Bernini. Von hier aus öffnen sich Gänge in alle Himmelsrichtungen, Glasschrank nach Glasschrank, darin säuberlich aufgereiht uralte Dokumentenbündel. Was steht darin? Weit mehr als abgeheftete Rechnungen, erklärt die Archivarin Assunta Di Sante.
Die Bauhütte von St. Peter war eine Kongregation mit einem eigenen Gericht. Deshalb ist ein Großteil unserer Dokumente, anders als man denken könnte, juristische Dokumente. Daneben haben wir die Verwaltungsdokumente, die mehr die Baustelle betreffen.
Gerade die juristischen Dokumente haben es kirchenpolitisch in sich. Denn dabei geht es auch um Geld, viel Geld. Um den gigantischen Neubau des Petersdoms zu finanzieren, statteten die Päpste ihre Bauhütte mit einer Reihe von Privilegien aus, besonders im 16. Jahrhundert. Eines dieser Privilegien war es, in der katholischen Welt auf testamentarische Nachlässe zugreifen zu können, die frommen Werken zufließen sollten.
Die Bauhütte entsandte in die kirchlichen Provinzen eigene Kommissäre mit Notaren, um diese Rechte wahrzunehmen. Wir können uns da also in den Kirchenprovinzen viele Gerichte vorstellen. Die gesamte Dokumentation, die in diesen Peripherien entstand, kam dann hier in der Bauhütte zusammen.
Und begeistert bis heute Historiker, die die weit verzweigte Geschichte Europas erforschen. Einer von ihnen ist Gaetano Sabatini.
Ein Bauvorhaben dieser Dimension erforderte ein finanzielles Netz, das sich letztlich von Indien bis Amerika ausdehnte und ganz Europa umfasste. Das Petersdom-Archiv spiegelt die außergewöhnliche Fähigkeit, Ressourcen zu mobilisieren, die Gläubiger aus der ganzen Welt nach Rom schickten.
Reizwort Ablass. Der Handel mit dem kirchlich vermittelten Verzeihen Gottes rief schon dazumals Protest hervor und war einer der Auslöser für die Kirchenspaltung der Reformation. Heute sehen Historiker die Sache differenzierter. Der Verkauf von Ablässen war Gaetano Sabatini zufolge eine Art Crowdfunding.
Im Lauf des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit war der Verkauf von Ablässen oft eher symbolisch als materiell, die Art, in der die Gläubigen der Christenheit zu Großprojekten beisteuerten. Heute würden wir von Crowdfunding sprechen. Es kommt überall dort zum Tragen, wo man das Interesse einer Gemeinschaft wecken möchte für ein bestimmtes Vorhaben, für dessen Realisierung die Mittel fehlen. Jeder trägt sein Schärflein bei. Der Verkauf von Ablässen war also traditionell die Art, wie gläubige Christen überall auf der Welt sich als Teilhaber fühlen konnten am Bau des Petersdoms, der das Symbol der Christenheit war. Der symbolische Wert war eher gegeben als der materielle, so wurde das in der Sensibilität der Zeit wahrgenommen.
Und En gros oder en détail, jedes dieser Schärflein zwischen Amerika und Indien ist verzeichnet in den Glasschränken der Bauhütte von St. Peter. Überhaupt interessieren sich die 200 Forscher jährlich, die heute in dieses Archiv kommen, seit etlicher Zeit vorrangig für die wirtschaftlichen Themenfelder, wie die Archivarinnen beobachten. Unter Carlo Maderno etwa, der die Fassade des Petersdoms errichtete, waren nicht weniger als 1000 Arbeiter in der Bauhütte beschäftigt. Halb Rom baute mit am Petersdom, die Stadt lebte von dieser Baustelle und die Arbeiter fanden gute Bedingungen vor.
Quindi lavorare per la fabbrica di San Pietro significava avere uno stipendio fisso.
Für die Bauhütte von St. Peter zu arbeiten bedeutete, ein fixes Gehalt zu haben und auch die Garantie langfristiger Beschäftigung. Wir haben damals, wie übrigens auch heute, Arbeiter, die ihre ganze Berufslaufbahn hier verbringen, 40 oder 50 Jahre. Es gab eine Arbeitsgarantie und sogar eine Garantie für die Kinder. Wenn eines heiratete, gab die Bauhütte einen Zuschuss. Fiel ein Arbeiter in Ungnade, glich die Bauhütte das mit einer Unterstützung aus. Hier zu arbeiten bedeutete, wichtige Sicherheiten zu haben.
Inklusive Krankenvorsorge fügt Simona Turiziani hinzu.
Wenn der Arbeiter eine Woche ausfiel, erhielt er trotzdem eine Zuwendung. Nicht nur das, es gab auch einen Schichtdienst. Kurz, die Würde des Menschen als Arbeitskraft wurde anerkannt. Die Bauhütte war da ziemlich avantgardistisch. Sie nahm Ideen vorweg, die erst in der Aufklärung zur Blüte kamen.
Dementsprechend begehrt waren die Vatikanposten bei den Zeitgenossen, nicht nur für Arbeiter und Handwerker. Assunta Di Sante greift zur Archivleiter und zieht vorsichtig einen der cremefarben eingeschlagenen Bände hervor.
Illustre Künstler, die sicher nicht auf Geld angewiesen waren, schrieben Bittgesuche, um hier mitarbeiten zu können. Maler, die nicht irgendein bestimmtes Bild übernehmen wollten, sondern einfach irgendetwas, denn im Petersdom ein Werk zu hinterlassen, bedeutete in der Sicht der Zeit, es nicht bloß in der größten Kirche der Christenheit zu hinterlassen, sondern im größten künstlerischen Monument der Welt.
Der berühmte Maler Orazio Gentileschi etwa schickte ein solches Bittgesuch 1619. Die Kongregation der Bauhütte behandelte die Frage am 24. Juli und vermerkte auf dem Gesuch:
Wenn es nötig ist, sprechen wir darüber. Und dann hat er tatsächlich hier einen Auftrag erhalten.
Sì, poi Gentileschi ha lavorato per la fabbrica di San Pietro. Sì, sì, ha lavorato.
Orazio Gentileschi hat eine Tochter, Artemisia Gentileschi, die als erste Malerin Italiens gilt. Sie hat kein Werk zur Ausschmückung des Petersdoms beigesteuert. Doch kamen überraschend genug 2 bis 3 Dutzend anderer Frauen zum Zug. Simona Turiziani über dieses wenig bekannte Detail der Baugeschichte des Petersdoms.
Fundamentalmente, quando l'uomo rimaneva accidentato.
Wie lief das üblicherweise? Wenn ein Arbeiter auf der Baustelle einen Unfall hatte oder gar starb, dann gab es für die Ehefrau und die Familie entweder eine finanzielle Zuwendung oder die Frauen wurden direkt dazu gerufen, an die Stelle ihrer Männer nachzurücken. Wir finden also Glaserin, Mosaiklegerin, Dekorateurin oder Frauen, die als Fuhrmänner arbeiteten. Ein weiblicher Aspekt einer ganz verborgenen Welt in unseren Dokumenten. Unsere damalige Chefarchivistin, Schwester Teresa Todaro, hat dieses Thema in Grundzügen erforscht, der Rest ist aber noch zu heben.
Das Archiv der Bauhütte von St. Peter wurde zusammen mit dem Vatikanischen Geheimarchiv bereits im Jahr 1880 für die Forschung geöffnet. Soeben haben Gaetano Sabatini und Simona Turiziani einen Sammelband mit Beiträgen vorgelegt, die die Bestände des Petersdomarchivs als Quelle für die Geschichtsschreibung der Stadt Rom nutzen. Denn eines zeigen die an diesem herausragenden Ort verwahrten Dokumente auf jeder Seite. Heute wie damals ragt der Petersdom, die bedeutendste Kirche der Christenheit, in die Welt hinaus und ist zugleich eine lokale Größe. Gudrun Seiler, Radio Vatikan. Musik